11, ein Freund ist unser Jesus. Möglicherweise hast du voll eingestimmt und kannst das für dich auch so sagen. Jawohl, Jesus ist für mich ein Freund. Kann aber auch sein, dass du das so noch nicht kennengelernt hast oder es möglicherweise aus vergangenen Zeiten nur noch kennst, dich vielleicht auch wieder zurückwünscht. Jesus ist ja der Herr der Welt, wird uns in der Bibel berichtet. Er ist Gott. Insofern ist Jesus ja nie einfach nur unser Kumpel. So wäre der Begriff Freundschaft nicht misszuverstehen. Aber allerdings, echte Freundschaft hat ja auch nicht vor allem was mit Kumpelei und schon gar nicht mit respektlosem Verhalten zu tun. Das wäre eine Verwechslung. Freundschaft hat vor allem mit Vertrauen zu tun. Und mit Offenheit voreinander. Eine Freundin oder ein Freund überschreitet nicht die Grenzen und die Aufgabe, die Freunde haben. Und so setzt eine Freundschaft mit Jesus auch nicht außer Kraft, dass er der Höchste ist. Im Gegenteil. Wir können gerade darüber staunen, dass der, der die ganze Welt in seiner Hand hat, mit uns so eine Beziehung pflegen will. Eine Freundschaft. Und ich verbinde mit dieser Predigt den Wunsch, dass wir uns in diese vertrauensvolle Beziehung mit hineinnehmen lassen. Ich sage jetzt mal, spätestens mit dem heutigen Tag. Dazu ist meiner Ansicht nach auch der Predigttext geeignet, den ich gleich lesen werde. Denn diese Gemeinschaft mit Gott ist die Kraft, die jeder Mensch sucht, behaupte ich, und die wir brauchen, um echt leben zu können. Deshalb ist unser Thema heute Kraft zum Leben empfangen. Kraft zum Leben empfangen. Wir lesen nun den für die heutige Predigt vorgesehenen Bericht aus dem Matthäus-Evangelium Kapitel 26 in den Versen 36 bis 46. Ich lade heute im Besonderen dazu ein, diesen Text mit einer Ehrfurcht zu hören und mitzulesen. Ehrfurcht davor, wie Gott zu uns Menschen gekommen ist und wie eng er mit uns zu tun haben will und wie sein Herz für uns schlägt. Diesem gleich zu verfolgenden Geschehen ging das letzte Abendmahl mit Jesus und seinen Jüngern voraus. Er hatte ihnen dabei angekündigt, dass er dann sterben wird. Für sie. Begriffen haben sie es nicht. Und nach dieser Feier verlässt Jesus nun mit seinen Jüngern den Ort, wo sie gefeiert haben, und geht in einen Garten, wörtlich eigentlich ein Grundstück oder Landgut, wo sich ein unfassbarer Kampf abspielt. Wir lesen. Da kam Jesus mit ihnen zu einem Garten, der hieß Gethsemane, und sprach zu den Jüngern, setzt euch hierher, solange ich dorthin gehe und bete. Und er nahm mit sich Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus, also Jakobus und Johannes, und fing an zu trauern und zu zagen. Da sprach Jesus zu ihnen, meine Seele ist betrübt bis an den Tod, bleibt hier und wachet mit mir. Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach, mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend. Und sprach zu Petrus, konntet ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Zum zweiten Mal ging er wieder hin, betete und sprach, mein Vater, ist's nicht möglich, dass dieser Kelch vorübergehe, ohne dass ich ihn trinke? So geschehe dein Wille. Und er kam und fand sie abermals schlafend. Und ihre Augen waren voller Schlaf. Und er ließ sie und ging wieder hin und bittete zum dritten Mal und redete abermals dieselben Worte. Dann kam er zu den Jüngern und sprach zu ihnen: Ach, wollt ihr weiter schlafen und ruhen? Siehe, die Stunde ist da, dass der Menschensohn in die Hände der Sünder überantwortet wird. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, er ist da, der mich verrät. Die Evangelien sind ansonsten sehr sparsam mit der Nennung von Ortsnamen. Wenn hier der Name des Ortes berichtet wird, an dem Jesus seinen Gebetskampf durchlitt und an dem der Verrat vollendet wurde, dann spricht das für eine große Bedeutung dieses Ortes. Jesus löst sich vom Kreis der Jünger, um wegzugehen und zu beten. Wer das schon mal im ersten Buch Mose gelesen hat, der hört vielleicht anklingend, dass das einmal ein gewisser Abraham, der berühmt geworden ist, auch unter Gläubigen, auch mal so machte, nämlich als er seinen Sohn opfern sollte, ließ er seine Knechte zurück. Dass das so ähnlich klingt, ist höchstwahrscheinlich kein Zufall. Damals sollte ein Mensch eben gerade nicht seinen Sohn opfern. Abraham sagte das auch, Gott wird sich ein Opfer wählen. Und dann wurde der Sohn doch noch ausgetauscht. Hier geht es darum, dass Gott tatsächlich seinen Sohn opfert. Da wird nichts mehr getauscht. Die entscheidenden Stunden der Heilsgeschichte fanden meist unter vier Augen mit Gott statt. Ebenfalls auffallend, an zwei solchen besonders angelegten Orten entscheidet sich die Zukunft der Menschheit. Einmal im Garten Eden, als der Feind Gottes mit den Menschen ins Gespräch trat. Sie sprachen nicht mit Gott. Sie sprachen mit dem, der ihnen das Leben nehmen will. Hier in Gethsemane unternimmt der Teufel wieder einen Versuch, das Geschick der Menschheit im Elend zu lassen. Der Sohn Gottes allerdings lässt sich nicht auf ein Gespräch mit ihm ein. Das gab es vorher schon mal, allerdings in besonderer Art und Weise, wie man Matthäus Evangelium Kapitel 4 nachlesen kann, ganz am Anfang. Der Sohn Gottes spricht mit seinem Vater. Da findet das entscheidende Gespräch statt. Und dadurch fällt er dem Versucher nicht in die Hände. Jesus nimmt die Jünger mit sich, die er auch auf den sogenannten Berg der Verklärung mitgenommen hat, als einen Moment deutlich wurde, wer er eigentlich ist. Man hat es ihm äußerlich angesehen und es erschien Mose und Elia. Was ein deutliches Zeichen dafür war, dies ist der Messias, der Retter der Welt. Er sprach auch schon, also die beiden sprachen mit ihm auch schon über den Tod. Das haben die Jünger aber nicht mitgekriegt. Sie fanden das dann so toll, dass sie am liebsten da geblieben wären. Hier in Gethsemane sollen sie mit Jesus beten. Kein tolles Erlebnis diesmal. Jesus braucht ganz offensichtlich ihre Unterstützung. Er tritt uns hier so menschlich entgegen, wie wir ihn auch wahrnehmen sollen. Er war wirklich Mensch, der Sohn Gottes. Auch wenn er Gott war, ja. Aber er zeigt, wie das Leben ist unter menschlichen Bedingungen. Und diese drei Freunde von ihm, die wurden schon den ganzen Tag vermutlich, vielleicht auch die Tage vorher, so gefordert jetzt, dass sie in der schwierigsten Stunde, in der Jesus sie bräuchte, vom Schlaf übermannt. Man kennt das vielleicht, ich kenne es noch aus der Schule, einer meiner Klassenkameraden ließ mal den Kopf so auf den Tisch sinken, dass es Bomm machte, dann war er wach. Das kann einen übermannen. Und so ging es jetzt den Jüngern. hier wird ein Todeskampf berichtet. Die Worte, die Jesus verwendet oder die von ihm geschrieben stehen, gibt es nur an dieser Stelle. Der, der die Welt geschaffen hat und dem die Naturgewalten, dem auch Dämonen, dem auch Tote aufs Wort gehorchen müssen, der hat zutiefst Angst. Man müsste hier jetzt eine Zeit lang verweilen. Kann man auch ruhig, während ich weiterrede. Jedem von uns kann ja in seinem Leben Angst und Bange werden. Man mal so guckt, was wir erleben, und wenn der Schmerz sich breit macht und die Angst, wenn die Schuld drückt. Jesus trägt in diesem Moment, weil er am Kreuz das aushalten soll, die Last der ganzen Menschheit auf seinen Schultern. Die Schuld, die Bibel Sünde nimmt, das Misstrauen gegen Gott. Alles, worüber wir jetzt auch in diesen Tagen wieder bei dem Ukraine-Konflikt, nur Krieg muss man ja auch sagen, nur uns erschaudern können. Wenn man sich vorstellt, was da Menschen jetzt erleben, all das trägt Jesus in diesem Moment. Und es steht das Heil der Welt auf dem Spiel. Der trägt die Sünde der Welt, der an sich, von sich aus, gar nichts mit ihr zu tun hatte. Weil er gar kein Misstrauen gegen Gott hatte. Und der Kelch, von dem er spricht, steht im Alten Testament häufig als Symbol für Gottes Zorn über diese Abkehr der Menschen, über die Sünde und über die Schuld, die wir Menschen auf uns laden. Und der sollte Jesus nun ereilen, einen Tag später, und das hat er vor Augen. Und jetzt betet er. Und er sagt nicht, du hast mich im Stich gelassen, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Er sagt, mein Vater. Bei Johannes ist sogar der Kosename überliefert. Vielleicht Papi. Jesus spricht in seiner schwersten Stunde mit dem Vater. Und wir lesen nichts von einer Antwort. Keine Stimme kommt. Kein Toter steht irgendwo auf als Zeichen, jawohl, du liegst richtig, oder nein, du bist falsch, oder so. Was wir ja immer so denken, was im Gebet eigentlich passieren müsste. Wenn jetzt nichts anfängt zu leuchten, tja, hat das alles nichts gebracht mit dem Gebet. Jesus redet mit dem Vater. Dreimal. Er wurde auch dreimal versucht vom Feind. Matthäus 4. Der Missionar Paulus hat dreimal darum gebeten, dass Gott ihm so ein schweres Leiden, das er hatte, wegnimmt. Jesus betet dreimal. Jesus betet nicht nur, wenn es ihm gut geht, sondern auch und gerade, wenn es eng wird. Er ringt geradezu mit Gott um die Entscheidung, welchen Weg es nun zu gehen gilt. Er ist sich eigentlich klar darüber, er möchte lieber nicht. Und dann merken wir, Jesus ist da nicht einfach durchgegangen durch seinen Tod für uns, so nach dem Motto, naja, ich weiß ja, dass ich sowieso wieder auferstehe und komm, bring das hinter uns, zack, Augen zu und durch und ich bin ja Sohn Gottes, ne, unverwüstlich. Wir stellen uns das immer so vor, ein Mensch, der mit Gott unterwegs ist, der muss doch allem nur standhalten können, ohne mit der Wimper zu zucken. Was hat das mit Liebe zu tun, wenn es einen nichts kostet, beziehungsweise nichts kosten darf, wenn es einen im Grunde gar nicht tangiert? Wenn es einen nicht interessiert. Jesus ist zutiefst bewegt. Und er sagt, lieber nicht. Er möchte nicht den Zorn Gottes als Folge der Sünde der Menschheit an sich aushalten. Aber er verzichtet darauf, seinem Empfinden nachzugeben. Und da wird etwas deutlich, also es kommt mir vor, als ob wir das in unserer Zeit heute überhaupt nicht nachvollziehen können. Ich fühle etwas in mir und es ist nicht das Richtige. Es wäre grundfalsch, dem nachzugeben. Grundfalsch. Ich habe den Eindruck, es geht nicht anders. Ich muss doch jetzt. Und jetzt ist es ja nicht so, dass Gott sagt, mein Sohn, jedenfalls haben wir es nicht, mein Sohn, doch, halte durch. Sagt Gott nicht. Ich habe das ja mal gehört von einem Freund, der seine Ehe Schwieres erlebt hat und sich fragte, ob jetzt damit die Ehe zu Ende gehen muss. Und dann steigt er in den Zug, wie jeden Tag, um zur Arbeit zu fahren. Und muss sich zu jemandem setzen, der weder gut aussah noch gut roch. Und es war innen beschlagen, weil es Winter war. Und er schreit an das Fenster, bleibt standhaft, steht auf und geht. Das gibt's. Jesus erlebt es nicht. Die Lebenskraft weicht aus seinem Körper und er will am liebsten abbrechen, aber er bricht nicht ab. Er kämpft darum, diesen schweren Weg nicht gehen zu müssen, aber er wählt keinen Ausweg. Er sagt, Vater, dein Wille geschehe, nicht meiner. Weder in meinem Leben, noch für die Menschen, die wir so lieben, wäre es das Bessere, jetzt mir nachzugeben. Es wurde ja immer wieder behauptet, Gott hätte unsere Menschen retten können, ohne dass Jesus für uns stirbt. Menschlich können wir uns das ja alles zurechtdenken. Wir haben irgendwelche Vorstellungen davon, dass Gott hoch oben in dieser Welt allmächtig alles irgendwie regeln könnte. Und wie sagte der Theologieprofessor Klaus Berger, was verstehen wir Menschen schon von Liebe? Wie wollen wir eigentlich wissen, was zu tun wäre und was nicht? Beim Bibellesen, muss ich euch gestehen, wird mir je länger, je mehr deutlich, dass wir Menschen kaum eine Vorstellung davon haben, wie schlimm und zerstörend dieses Misstrauen gegenüber Gott in unserem Herzen ist und was für Blüten es treibt in unserer Welt. Wir sehen es zwar jeden Tag, nicht nur beim Blick in die Zeitung, sondern auch beim Blick in unser eigenes Herz, in unser Innenleben und in das der Menschen, mit denen wir zu tun haben. Aber wir können es anders deuten. In der Bibel wird die sogenannte Sünde geschildert als eine Kraft, die unser Leben zerfrisst und diese Welt kaputt macht. Und je mehr ich mich damit befasse, und das tue ich jetzt wirklich seit 30 Jahren, wie wir erklären können, warum Gottes Sohn an unserer Stelle sterben musste, desto mehr wird mir klar, menschliche Vorstellungen reichen nicht aus, um es zu erklären. Gott hat uns eine Menge Bilder und Vergleiche gegeben, hat eine jahrtausendelange Geschichte eines ganzen Volkes schreiben lassen, um uns davon etwas zu vermitteln. Aber letztlich sind es menschliche Kategorien, die nicht reichen. Was uns die Wahrnehmung dafür öffnet, was Gott für uns getan hat und wie er uns liebt, ist, wenn wir uns einfach gefallen lassen, dass er es uns mitteilt, dass er uns offenlegt, was wir ohne ihn nicht sehen können. Dazu gehört auch dieser Bericht. Es gibt, Jesus redet darum, ihr Lieben, man muss hier jetzt mal stehen bleiben. Man muss auch als Theologe, und das sind wir alle, dazu muss man keine Bücher gelesen haben. Die Bibel würde ich jetzt immer raten, aber ansonsten, wir basteln uns alle unsere Theologie. Und da muss man mal als Theologe hier stehen bleiben und mal wahrnehmen, Jesus redet darum, Vater, geht es nicht auch anders? Und der Vater sagt nicht mal laut nein, es ist Jesus völlig klar. Nein, es geht nicht anders. Nur so. Deshalb war er schon in die Welt gekommen. Aber es steht ihm plötzlich alles in Frage. Ich bin davon getröstet worden, weil ich dachte, ich erlebe mich ja als einen totalen Idiot, weil ich immer mal wieder in Frage stelle, was von Gott aus mir gilt. Jesus, ist das jetzt auch eine Frage geworden? Nein, keine Frage. Ein Schmerz. Ich stelle mir das vor, was ich unter uns Menschen, bei mir selber und anderen erlebt und gehört habe. Wenn uns ein Weg schwerfällt und wir beten und Gott äußert nichts, dann sagen wir, naja, er hätte ja was dagegen tun können, wenn ich den Weg nicht so gehen soll, wie ich es vorhatte. Das hätte Jesus auch sagen können. Vater, du meldest dich gar nicht. Na gut, dann mache ich, was mir besser gefällt. Ihr Lieben, wir alle wären nicht gerettet worden, hätte er das gesagt an dieser Stelle. Manche sagen auch, ach, sie überfüllen mich so eine Traurigkeit, da konnte es ja unmöglich Gottes Wille sein. Er will ja nicht, dass ich traurig bin und in meinem Leben die ganze Zeit nur darum trauere. Ist auch die Frage, warum du eigentlich trauerst, ist die nächste Frage und wie du das mit Gott erleben könntest. Aber wir denken dann, na gut, dann wird Gott sicherlich damit einverstanden sein, dass ich abbiege von seinem Weg, den er mir in seinen Geboten gegeben hat und einfach was anderes mache. Ja, kann man machen. Jesus macht es nicht. Dreimal. Und beim dritten Mal akzeptiert er. Na, schon beim zweiten Mal hört es sich ja anders an. Aber dazu kommen wir gleich. Jesus betet jedenfalls nicht, offensichtlich nicht, um Gott umzustimmen, doch bitte jetzt seine Wünsche zu erfüllen. Das dürfen wir Gott ja sagen. Das tut Jesus auch. Aber es ist nicht der Grund, warum er betet. Sondern er betet, so kommt es mir vor, jedenfalls geschieht das hier, um sich mit Gott über den richtigen Weg abzustimmen und um in den Weg Gottes einzuwilligen. Eine Veränderung im Herzen zu erleben, und so habe ich gebetet seit etlichen Jahren schon. Im Gegensatz zur Vorstellung am Anfang meines Lebens mit Jesus, so dachte ich, Gebet ist dazu da, dass ich von Gott kriege, was ich will. Irgendwann habe ich entdeckt, nein, Gebet ist dazu da, dass Gott in dir und von dir bekommt, was er möchte. Er will ja gar nichts von mir haben, er möchte mich. Und so erlebe ich das wie bei Jesus. Und es bedeutet, dass Jesus die Kraft bekommt für diesen Weg, den Gott mit ihm gehen will. Den Weg des tiefen Leidens an seiner Menschheit und für seine Menschheit. Und er hätte so gerne Beistand gehabt, offensichtlich. Und die Jünger, seine Freunde, pennen ein. Er spricht den Wortführer an. Und wir können aus dieser Frage, denke ich, auch den Schmerz raushören, den Jesus bewegt hat, der Jesus bewegt hat. Und warum spricht er mit ihnen? Ja, kaum, weil Jesus es nötig hatte, sondern weil sie es nötig haben, denn sie machen hier eine Selbsterfahrung. Sie machen die Erfahrung, wenn Jesus mich braucht, dann bin ich nicht da. Wir werfen das normalerweise immer andersrum Gott vor. Aber hier wird deutlich, wenn Jesus mich braucht, bin ich nicht da. Ich habe mich abgemeldet, bin offline gegangen. Tja, wir warten schon ganz ungeduldig auf, wenn eine WhatsApp-Nachricht nicht innerhalb von 5 Minuten beantwortet wird, na, anstatt anzurufen, die Möglichkeit gibt es ja, da hat man gleich eine Antwort, aber na gut, kann man auch 8 Stunden per WhatsApp klären, die Sachen. Aber die Jünger haben sich gerade abgemeldet. Und in dieser Erfahrung, und so darfst du deine Enttäuschung über dich selber aus meiner Sicht auch sehen, in dieser Erfahrung gibt ihnen Jesus etwas für ihr Leben mit. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Das heißt, wir können als Menschen nie direkt gegen diese listigen Anschläge des Teufels, wie es bei Luther in Epheser 6 heißt, bestehen. Wir haben keine Chance, wenn der Feind Gottes uns angreift und uns einreden will, du kannst Gott nicht vertrauen. Da haben wir nichts gegenzusetzen, außer das, was von Gott kommt. Nur der Heilige Geist hat dem etwas entgegenzusetzen. Mit Geist ist also nicht der menschliche Geist gemeint, sondern Gottes Geist. Und das wird im Gebet errungen, dass wir diesen Heiligen Geist das Sagen in unserem Leben, in unserem Herzen überlassen. Sie sollten ja wach bleiben, das heißt vermutlich, dass sie auch mitbeten sollten. Aber das verpennen sie. Sind wir nicht im Gespräch mit Gott? So viel wurde mir hier klar und es wird mein Leben nochmal anders formatieren. Das ist ja nicht so, dass man das als Prediger nicht schon lange wüsste, also so in der Birne. Ohne Gebet geht offensichtlich unser Leben den Bach runter. Wenn ich die Predigt überschrieben habe mit Kraft zum Leben empfangen, dann war es für Jesus eigentlich, dass er Kraft zum Tod empfangen hat, also zum Sterben. Das geschieht ja bei Jesus. Aber damit hat er uns das Leben geschenkt. Und für uns besteht das Leben darin, in diese Gemeinschaft einzutauchen. Und pflegen wir das Gespräch mit Gott nicht, dann geht das flöten. Dann verpennen wir unser Leben. Jesus betet hier wie im Vaterunser. Werden wir gleich auch beten. Gott zwingt uns nicht in die Gemeinschaft mit sich. Er sucht Zugang zu uns, den wir ihm freiwillig eröffnen. Das geschieht im Gebet. Und dann betet er zum zweiten Mal. Das klingt wie die erste Bitte, aber hat einen kleinen Unterschied. Er scheint inzwischen zu wissen, dass das hier nicht so abgehen wird, dass der Kelch an ihm vorübergeht. Und er willigt nochmal bewusst ein. Und dann kommt er wieder. Und wieder schlafen sie. Ihr Lieben, du Geliebter, du Geliebte, sage ich dir jetzt mal, so heißt es ja eigentlich wörtlich, wenn dir das Beten schwerfällt, dann erlebst du nichts Unnormales. Das ist so, denn alles in dieser Welt, einschließlich der unsichtbaren Welt, wehrt sich dagegen, dass du mit Gott sprichst. Wunder dich nicht. Aber wir dürfen bei Jesus lernen, höre auch nicht drauf. Bete trotzdem. Wir dürfen Gott unser Herz ausschütten. Jesus macht das. Und er empfängt darin Kraft. Und dann muss er den Weg alleine gehen hier, weil wir Menschen ihn im Stich lassen. Und das ist für mich zutiefst eine Aussage, die wir heute auch in unser Herz sacken lassen dürfen. Weil wir doch immer wieder auf die Idee kommen, wir müssten Jesus noch irgendwie helfen in unserem Leben. Und uns vielleicht im Nachhinein würdig erweisen, als ob das, was er vor uns getan hat, ungültig würde, wenn wir jetzt irgendwie daneben hauen. Gott hat bei deiner Rettung keine Hoffnung in dich gesetzt. Er hat alles alleine gemacht. Vollkommen. Er braucht dich dazu nicht. Aber jetzt geht es darum, dass du darin lebst. Und Jesus empfängt jetzt die Gewissheit, dass der Weg zu gehen ist. Beim dritten Mal. Und jetzt geht er los. Es ist etwas passiert. Und das wird im Hebräerbrief uns gedeutet. Achso, da war es schon. Jesus hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lautem Schreien und mit Tränen vor den gebracht, der ihn aus dem Tod erretten konnte. Darum hat er gebeten. Und er ist erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt. So kann ich erhört worden, was ist denn das für ein Quatsch? So gehen wir mit der Bibel manchmal um. Widerspricht nicht meiner Erkenntnis, also ist das Quatsch. Jesus wurde doch aus dem Tod rausgeholt. Psalm 22, lest mal in Ruhe, jetzt in der Passionszeit, gerne mal durch. Da gibt es einen Dreh- und Angelpunkt. Du hast mich erhört. Davor klagen darüber, wie furchtbar es ihm geht. Danach jubel darüber, dass Gott ihn gerettet hat. Das ist der Ostermorgen. Und vorher der Karfreitag. Ja, aber es sieht für uns so aus, Jesus muss in den Tod, Gott lässt ihn im Stich und irgendwie ist das Ganze gescheitert. Er hat gebetet und es hat nichts gebracht. Ja, ich habe es mit dem Gebet um und bin Gott auch schon probiert, bringt alles nichts. Ne? Die Dinge ändern sich nicht. Wie kurzsichtig. Wir denken, Gott ist nicht drauf eingegangen und Gott ist dabei, alles noch besser zu machen, als wir dachten. Und wir laufen ihm vielleicht weg. Es steht dort, so hat er, und das ist diese Begebenheit, also sein ganzes Leben, aber auch gerade hier, obwohl er der Sohn war, ja, wo man denkt, das ist doch Gott in Person, der hat doch gar nichts nötig. Doch, er hat an dem, was er litt, Gehorsam gelernt. Gehorsam bedeutet ja Vertrauen. Vertrauen ist der höchste Ausdruck von Gehorsam. Ich habe euch mal erzählt, da hatte ich mal ein Gespräch mit Gott drüber, seitdem ist mir das klar, vorher hatte ich davon keine Ahnung. Und das lernt man offensichtlich. Also Mann ist gut. Das musste der Sohn Gottes lernen. Das ist für mich einer der Schlüsselsätze in der Seelsorge. Wir brauchen ja die Hilfe voneinander, weil wir immer denken, irgendwie ist in meinem Leben alles schief. Ne? Wenn mir was schwerfällt und so, ist irgendwie alles kaputt und es bringt nichts. Und doch, Es läuft alles richtig. Du lernst Gott vertrauen in deinem ganzen Leben. Deswegen lohnen sich solche Gespräche so. Wo man das auch mal gemeinsam vielleicht vor Gott bringen kann sogar. Er hat Gehorsam gelernt, das stellt man sich ja so gar nicht vor. Der war doch fertig, als er auf die Welt kam, oder nicht? Nicht mal der Sohn Gottes war fertig. Was denken wir denn, wo wir sind oder wie wir sind? Gott macht immer noch Größeres, als wir denken. Und jetzt ist nicht mehr Zeit zum Schlafen, sagt Jesus. Jetzt ist Zeit, loszugehen. Plötzlich hat er eine Gewissheit und eine Kraft. Und jetzt kann man das mal weiterverfolgen. Ach, die Passionszeit, 7 Wochen, die ist dazu da, ihr Lieben, dass wir das mal verfolgen. In den Berichten. Wie das jetzt losgeht. Jetzt kann man entdecken, wie Jesus gleich verraten wird. Ja, er sagt ja, der Verräter ist schon da. Ja, der hat das alles vor Augen. Der kennt die Abläufe. Vielleicht auch jetzt durchs Gebet im Besonderen. Aber er wird ihm dann gegenübertreten und es wird deutlich, die verhaften ihn nur, weil Jesus sich da freiwillig verhaften lässt. Ansonsten würde da gar nichts passieren. Jesus hätte so machen können, dann wären die alle irgendwo hingeflogen. Das wird auch deutlich. Er braucht nur reden und schon, als es war nicht, weil er Mundgeruch hatte, dass er irgendwie, dass sie dann alle umfallen. Das war, weil sie seine Macht gespürt haben. Und das ganze Verhör. Und dass er nicht seine Weisheit mal ein bisschen spielen lässt, mit denen er die alle hätte gegeneinander aufbringen können oder ihre Argumente alle entkräften können. Und dass sie ihn ans Kreuz schlagen dürfen. In dem Moment, nach unserer menschlichen Vorstellung, auch wie wir uns unser Leben vorstellen, hätte, als der erste Soldat anfing, den Nagel nur an die Hand von Jesus anzusetzen, hätte der ganze Ort beben müssen und alle Menschen in der Felsspalte versinken müssen. Denken wir. Jesus hatte die Kraft empfangen. Nein. Genau das nicht zu tun. Ich behaupte, es wäre leichter gewesen, vom Kreuz abzusteigen, als da hängen zu bleiben. Für Jesus. Und er lässt das mit sich machen. Und das hat er im Gebet errungen, ihr Lieben. Ach, man könnte noch so viel hier sagen. Es kann sein, dass jeder von uns jetzt Veränderungen in seinem Alltag vornehmen muss, weil wir die Kraft zum Leben im Gespräch mit Gott empfangen. Für Jesus war der Vater viel mehr als ein Freund. Er war der, dem er vollständig vertraut, auch wenn er ihn einen Weg führte, der ihn alles kostet, bis hin zum eigenen Leben. Für uns ist Jesus auch viel mehr. Welch ein Freund ist unser Jesus? Das lässt es ja noch offen. Haben wir vorhin gehört. Jesus eröffnet uns eine viel tiefere Gemeinschaft mit Gott. Und das Gebet ist keine notwendige Pflicht. Sondern so sehr uns da manchmal überhaupt nicht nach ist, oder vielleicht meistens, ist es das Geschenk des Vaters, des Höchsten dieser Welt, dass wir Audienz bei ihm bekommen. Und was wir an Jesus hier entdecken können, ist, dass wir jederzeit mit allem, was uns bewegt, vor Gott treten und uns vor ihm ausbreiten können. Wir erzählen ihm doch auch nichts Neues. Und doch erzählt Jesus es ihm. Er möchte uns hören, nicht nur etwas von uns. Er möchte dich hören. Und auch für dich ist es entscheidend wichtig, dass du dein Herz vor ihm ausschüttest, weil du dann von ihm bewegt werden kannst. Wichtig ist dabei, das, was wir empfinden und was wir vor Gott ausbreiten, hat noch nichts dazu zu sagen, welcher Weg jetzt der richtige ist. Gerade deshalb können wir beten, weil wir es aufgrund unserer Gefühlslage nicht wissen können. Das, was die beiden abgemacht hatten, bleibt bestehen. Und weil er merkte, dass ihm das fast nicht mehr möglich war, diesen Weg zu gehen, hat Jesus das Gespräch mit dem Vater gesucht. Kraft zum Leben empfangen, um in deinem Leben vor Gott und vor Menschen aufrecht zu gehen und zu stehen. kniee immer wieder betend vor Gott nieder. Der Vater im Himmel ist bei dir und will dich im Gebet zu allem Guten bewegen, das er schenkt. Nie ist ein Christ so auf der Höhe, wie wenn er betet. Wie wenn er auf den Knien ist. Nie ist ein Christ so auf der Höhe, wie wenn er auf den Knien ist. Amen.